Willkommen zur heutigen Predigt. Ich habe mal eine Frage für die Predigt, weil die ist sehr entscheidend, um so ein bisschen zu wissen, wen ich hier vor mir habe. Wer von euch sagt, er kennt Gott? Mal Hand hoch. Schwierige Frage, ne? Ich merke so, die Hände sind so... Ist das eine Fangfrage? Okay, einige haben die Hand gehoben, einige nicht. Interessant, ne? Also die meisten hier im Raum sind Christen. Einige von euch haben sofort intuitiv gesagt, ja klar, ich kenne Gott. Andere haben sofort, oh nein, da melde ich mich gar nicht. Ja. Was bedeutet es, Gott zu kennen oder zu erkennen? Das ist eine ganz, ganz heikle Frage, finde ich. Das ist eine ganz... tiefgehende Frage auch. Eine Frage, die ganz viel beeinflusst, wie wir unser Glaubensleben leben. Es gibt ja verschiedene kirchliche Kontexte. Und unter anderem im charismatischen Kontext zum Beispiel gibt es ja oft Prophetien, Worte der Erkenntnis und so weiter. Und auch ganz viele Erlebnisse, wo Menschen selbst Gott erfahren haben. Diese Frage würde ich als zweites stellen. Wer von euch hat Gott schon mal erfahren? Das sind schon mehr und auch deutlich sicherer. Okay, interessant. Es gibt ganz, ganz tolle Erlebnisse, wo Menschen sagen, hey, ich habe eindeutig von Gott gehört, ich habe Gott erfahren, ich kenne Gott, er hat zu mir gesprochen. Und Dinge, die da gesagt wurden oder die da berichtet wurden, die sind eingetreten. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sagen, ich kenne Gott, ich habe Gott erlebt, Gott hat zu mir gesprochen. Und diese Dinge erweisen sich als falsch, vielleicht sogar als betrügerisch. Dieser Satz, ich kenne Gott, der reiht sich so ein in Sätze, wo man erstmal innerlich merkt, oh, das ist eine ganz schön steile Aussage. Ich meine, gerade wenn wir im prophetischen Bereich zum Beispiel unterwegs sind, der Satz Gott spricht, solltest du mit großer Vorsicht benutzen. Du kannst sagen, ich habe ein Empfinden oder ich glaube, dass Gott gesprochen hat. Sobald wir mit einer Autorität auftreten, zu sagen, Gott spricht, dann solltest du dir ziemlich sicher sein, dass Gott tatsächlich spricht. Im Alten Testament gab es Leute, die das gesagt haben, die gesagt haben, Gott spricht. Manche von denen, die waren von Gott, manche von denen waren nicht von Gott. Ihr könnt mal nachlesen, was mit denen passiert ist, die nicht von Gott waren. Gott nimmt das sehr ernst. Ich meine, in den 10 Geboten ist enthalten, wir sollen den Namen des Herrn nicht für unsere Zwecke missbrauchen. Und genauso ist es ja auch mit diesem Gott kennen. Einerseits sagen wir, ja klar, irgendwie als Christen so ein gewisses Erkennen, vielleicht auch eine Erfahrung mit Gott, die ist irgendwie da. Also ich würde mal behaupten, es gibt keinen Christen, der sagt, ich kenne Gott weder, noch habe ich irgendwas mit Gott erfahren. Dann würde ich mich fragen, was heißt dann Christ sein? Ist das dann eine Theorie für dich? Ist das einfach die beste Auswahl, die du getroffen hast? Das ist nicht Glaube. Das wäre Intellekt. Das wäre vielleicht auch noch im Bereich der Philosophie, aber es wäre noch nicht das, was die Bibel als Glaube bezeichnet. Ein tiefes Vertrauen. Für ein tiefes Vertrauen brauche ich eine gewisse Beziehungsebene und brauche ich eine gewisse Erfahrungsebene. Und die große Frage ist, wie tief kann diese Ebene des Erkennens und des Erfahrens gehen? Darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen mit euch und das ein bisschen erörtern. Wie wir uns da herantasten können. Zunächst einmal möchte ich eine Aussage treffen. Ich werde das jetzt schrittweise so ein bisschen sezieren, diese Aussage, Gott erkennen. Und die erste Aussage, die ich treffen möchte, ist, alle können Gott erkennen. Jedenfalls ein Stück weit. Alle Menschen auf der Erde haben einen Zugang zu einem Teil von Gott. Ich habe natürlich viele Bibelstellen mitgebracht, damit ihr mir das auch ja glaubt, was ich hier sage. Ja. Römer 1 dürft ihr mal aufschlagen, wer eine Bibel dabei hat. Ansonsten dürft ihr auch die Bibel-App benutzen oder aus dem Gedächtnis rezitieren. Römer 1, Abvers 19. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Mhm. Okay, das ist eine ziemlich klare Aussage. Es gibt etwas von Gott Erkennbares, das zum Beispiel allein durch Nachdenken wahrgenommen werden kann. Das ist für mich ein toller Vers, weil es heißt, ich darf über Gott nachdenken, ich soll über Gott nachdenken. Ich bin ja mittlerweile Philosophiestudent im Master, da macht man ganz abgespacede Sachen, ja? ganz große Theorien, wo man dann stundenlang drüber spricht. Ich hatte jetzt vor kurzem ein Wochenendseminar über die Theorie der Kausalität, also ob überhaupt sowas wie Kausalität, Ursache und Wirkung existiert oder ob das nur eine Einbildung ist. Und da habe ich dann schon gemerkt, da bin ich unter Kollegen, da haben wir uns dann 20 Minuten erstmal darüber unterhalten, wie wir eine sprachliche Differenzierung machen zwischen einem normalen Pfeil und einem Pfeil, wo vorne ein senkrechter Strich dran ist. Das ist so richtig Philosophie, ne? Also 20 Minuten lang erstmal über Begrifflichkeiten streiten. Super, feier ich. Was wir aber auch in der Philosophie erkennen ist, Menschen machen sich Gedanken über Gott. Durch die ganze Geschichte, durch alle Kulturen hindurch, machen sich Menschen immer wieder Gedanken über Gott. Dieser Scheinmythos zu sagen, ja, wir werden alle immer weniger religiös auf der Welt, das stimmt gar nicht. Also hier in Deutschland und in Westeuropa, ja, da haben wir einen wachsenden Säkularismus, obwohl auch hier wir eine Gegenwende sehen in der jungen Generation. Kircheneintritte, Kirchenbesuche in Großbritannien, Frankreich sind so hoch wie noch nie. Oder jedenfalls so hoch wie schon lange nicht mehr. Das heißt, hier kommt wieder eine Welle von Spiritualität. Menschen merken, das Thema Gott ist nicht vom Tisch. Und wir haben so viele Religionen auf der Welt. Pew Research Center 2023 sagt, 85% der Menschen weltweit glauben an Gott oder Götter. Das ist eine große Menge. Also 85% weltweit glauben, da muss irgendwas sein. Wir merken aber natürlich, die verschiedenen Religionen kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Da gibt es jetzt Leute, die sind da sehr unentspannt mit. Ne? Die sehen es gleich als Feindbilder und dämonisch. Ich habe nicht ganz diese Haltung. Ich glaube zunächst einmal, dass es zeigt, dass der Mensch auf der Suche nach Gott ist und sich tatsächlich diese Welt anguckt. Und deswegen sehen wir auch in verschiedenen Religionen, ja, im Kern widersprechen sie sich. Das ist ganz wichtig. Viele Menschen wollen euch sagen, im Kern sind alle Religionen gleich. Das ist Quatsch. Im Kern widersprechen sich die Religionen zutiefst. Aber es gibt sehr viele Oberflächlichkeiten, die gleich sind. Und das finde ich schon interessant. Also es gibt also oberflächliche Dinge über Gott, weil diese Dinge, von denen hier Römer 1 spricht, das sind nicht die tiefen Erkenntnisse über Jesus Christus. Das sind erstmal so Einstiegshilfen, ja, ins Nachdenken über Gott. Die kann aber jeder Mensch erkennen. Also jeder Mensch könnte diese Welt angucken, die Komplexität, die Rolle der Mathematik in unserer Welt. Ich meine sowas wie die Fibonacci-Zahlen, sorry für alle, die Mathe gehasst haben, Fibonacci-Zahlen ist so eine Reihe von Zahlen, ja, da fängst du an mit 1 und dann wieder 1 und dann zählst du die beiden zusammen, dann kommt 2 raus. Dann zählst du wieder 2 zusammen, nämlich 1 und 2, dann kommt 3 raus, dann zählst du wieder die letzten beiden zusammen, kommt 5 raus, dann zählst du wieder die letzten beiden zusammen, kommt 8 raus. Das ist so eine Zahlenreihe und diese Zahlenreihe finden wir zum Beispiel in der Natur. Das ergibt nämlich so eine Schnecke, ja, wenn man das dann geometrisch darstellt. Und das haben wir in der Natur, in Blumen, in Tieren, haben wir tatsächlich so mathematische Schnecken, die sich bilden in der Natur, die 1:1 die Fibonacci-Reihe darstellen. Wo ich mir dann schon frage, also ist das Zufall, ja? Und das ist ja nur ein kleines Beispiel. Und dann haben wir noch diese riesen physikalischen Konstanten und Zahlen, die bis ins 60. nach dem Komma gehen. Und wenn wir die abändern würden, dann würde unser ganzes Universum kollabieren. Das scheint designed worden zu sein. Und das kann jeder Mensch sich angucken. Jeder Mensch kann sich diese Welt angucken und sagen, wow, was für eine faszinierende Welt, in der wir leben. Und was für ein großer Zufall, dass nicht nur unser Universum stabil ist, sondern dass hier Leben entstanden ist. Nicht nur das Leben entstanden ist, sondern bewusstseinsfähiges Leben. Leben, das fähig ist, Opern zu kreieren und Kirchen zu bauen. Das regt doch zum Nachdenken an. Ja, das kann man sich fragen. Das hätte ja nicht so sein müssen, weil die meisten Planeten, die wir bisher beobachten, sind tot. Die Wahrscheinlichkeit ist viel höher, dass unser Universum gar nicht existiert hätte, als dass es überhaupt existiert. Also, wir können durch Nachdenken darauf kommen, da muss es irgendwas geben. Aber die Grenze, die ist schon relativ schnell gesetzt. Also ich kann mir überlegen, da muss irgendwas sein, aber das könnte jetzt immer noch Zeus sein. Oder das könnten immer noch verschiedene Gottheiten sein, die ihre ganzen Bereiche haben. Im Übrigen war das auch damals die Vorstellung der antiken Götter. Es gibt da eine ganz interessante Geschichte im Alten Testament, wo, ich glaube, die Amalekiter waren das, gegen Israel kämpfen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es die Amalekiter sind. Bitte mich nicht drauf festnageln. Aber auf jeden Fall eines dieser Völker kämpft gegen Israel und sie wissen, die haben in den Hügeln gewonnen, die letzte Schlacht. Also sagen sie, dann muss ihr Gott wahrscheinlich ein Berggott sein. Also da sehen wir die Denke, ne? Götter sind immer irgendeiner Lokalität zugeordnet. Das muss ein Berggott sein, also bekämpfen wir sie beim nächsten Mal im Tal. Weil dann verlieren sie. Ja? Und dann machen sie das und verlieren trotzdem. Ja? Weil Gott ist der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Der ist nicht gebunden an Berge oder Täler. Ja? Aber das war so die Denke. Ne? Also wir haben hier die Gottheiten, die sind halt den verschiedenen Gebieten unserer Erde zugeteilt. Das könnte man sich immer noch überlegen. Ist ja gar nicht so abwegig zu sagen, da gibt es einen Wassergott und da gibt es einen Tiergott und da gibt es einen Baumgott. Also das ist sehr verbreitet. Ne? Spiritismus, Animismus und so weiter. Nun brauchen wir also mehr von Gott, als einfach zu sagen, wir denken halt nach, weil offensichtlich kommen wir da nicht zum selben Schluss. Und man kann auch nicht sagen, die anderen, die sich Gedanken machen, sind unlogisch. Viele Religionen sind total gut durchdacht, sind sehr komplex, haben eine unglaublich lange Geschichte und doch widersprechen sie dem, was die Bibel sagt. Jetzt kommen wir zu einem Problem, das ist mein dritter Punkt. Nach der Frage, kennen wir Gott und alle können was von Gott wissen? Das ist meine nächste Aussage. Niemand kann Gott sehen. Das ist ein Problem. Und da ist die Bibel sehr klar. Das heißt, die Bibel sagt sehr eindeutig, dieser Gott ist zunächst einmal ein verborgener Gott. In der Theologie nennt sich das dann Deus Absconditus, ja, der verborgene Gott. Und dann gibt es noch den Deus Revelatio, dazu kommen wir auch noch, also der offenbarte Gott. Aber zunächst einmal ist Gott nicht ein offenbarter Gott. Das meiste an Gott ist uns völlig fremd, verborgen und schleierhaft. Es gibt Theologen auch in der deutschen Geschichte, ich glaube Karl Barth war das, der gesagt hat, Gott ist der ganz andere. Also den können wir uns nicht mal denken. Wir können uns nicht hineinversetzen. Wir können uns nicht überlegen, wie der denkt. Und das stimmt, das können wir nicht. Versuch mal außerhalb von Raum und Zeit zu denken. Viel Spaß. Ja, da wirst du merken, das funktioniert, das können wir nicht. Das hat damals schon Immanuel Kant gesagt, ja, das sind so Grenzen unseres Denkens und so. Das funktioniert nicht, wir können nicht uns überlegen, wie ist es denn ohne Zeit? Weil dann fragen wir uns immer, wann geschehen die Dinge? Wir können uns nicht überlegen, wie ist es ohne Raum? Weil wir fragen uns, wo geschehen die Dinge? Und Gott ist aber außerhalb von Raum und Zeit, das sagt die Bibel schon im ersten Satz, weil er schuf diese Dinge. Das ist ein ziemlich großes Problem. Also wir können uns nicht reinversetzen in Gott. Jetzt versuchen natürlich alle möglichen Religionen, Gott irgendwie herbeizuholen, herbeizuzaubern, irgendwie zu manifestieren. Das gibt es im christlichen Bereich auch. Ich glaube aber, dass sich da Gott jedenfalls nicht zwingen lässt, irgendwas zu tun. Ihr kennt die Geschichte von Babel, oder? Ich mache so ein paar biblische Exkurse, okay, mit euch heute. Die Geschichte von Babel ist sehr interessant. Meistens stellen wir uns darunter Folgendes vor. Da sind so Menschen, die sind ganz stolz und die wollen in den Himmel. Also bauen sie einen Turm, damit sie da hochkommen. Ich glaube nicht, dass das da beschrieben ist. Wenn wir uns mal angucken, was da passiert bei Babel. Die meisten von euch kennen die Geschichte, ne? Menschen versammeln sich, bauen eine Stadt und dann bauen sie einen Turm. Und Turm im Antiken müssen wir uns überlegen, was das heißt. Das ist nicht so Turm von Pisa oder Eiffelturm oder so etwas, sondern mit großer Sicherheit ist das ein Ziggurat. Was ist ein Ziggurat? Ein Ziggurat ist eigentlich eine Pyramide. Das haben wir in verschiedenen Kulturen. Das sind so Treppenpyramiden. Das kennt man zum Beispiel im südamerikanischen Bereich, habt ihr das vielleicht schon mal gesehen? Ne? Irgendwie, oder so Sachen wie Chichen Itza oder so, so Pyramiden, die so Stufen haben. Ja? Das waren die typischen Türme. Also wenn man von Turm gesprochen hat, dann war das ein Turm. Okay? Und diese Pyramiden hatten oben innen eine Plattform. Warum wurden diese Pyramiden in allen möglichen Kulturen gebaut? Die finden wir an verschiedenen Orten weltweit. Weil es eine Vorstellung gab, wir können Gott einladen, bei uns zu wohnen. Das ist sehr interessant. Das war weltweit immer wieder eine Vorstellung. Wir bauen so eine, wie so eine Landeplattform, ja, für Gott. Und wir laden ihn damit ein, dann bringen wir Opfer. Und dann haben die auch teilweise ganz schreckliche Opfer gebracht, die Völker, also Kinder geopfert und so. Und laden diesen Gott damit ein, damit er bitte zu ihnen kommt und bei ihnen wohnt. Und das ist interessant. Wisst ihr, was Gott dann macht beim Turmbau zu Babel? Der kommt tatsächlich. Da steht nämlich dran. Und der Herr stieg herab in die Stadt. Also er schaut sich diese Einladung an. Er sagt, okay, ich habe an sich kein Problem, bei euch zu sein. Nur das Problem war, hier bei Babel entsteht ein Nationalismus. Das heißt, sie sagten, wir wollen Gott für uns beanspruchen. Wir bleiben hier, wir sind eine feste Gruppe und Gott gehört jetzt uns. Der soll jetzt bei uns wohnen und wir sind die Tollen, wir sind die Schönen, wir sind die Guten. Ja? Wir bestimmen uns selbst zum Volk Gottes quasi. Und Gott sagt, das mache ich nicht. Das Spiel spiele ich nicht. Ja? Außerdem sollt ihr euch verbreiten auf der Erde. Ja? Und ihr sollt nicht nur diesen einen Fleck hier bevölkern, sondern ich habe euch eine weltweite Erde gegeben. Ihr sollt die erforschen und erkunden. Also, wusch, wusch. Ja? Vamos. Und plötzlich, hä? Hablas español? Nein. Was redest du da? Ja. Da gibt es diesen einen Witz, wo Gott die ganzen Sprachen verteilt. Und dann bleibt einer übrig, der keine Sprache bekommen hat. Und Gott schaut ihn an und sagt, ja mei, dann schwätsch halt wie ich. Nicht biblisch. Bitte nicht als exegetische Grundlage nehmen, ja? Also Gott lässt sich nicht zwingen. Die wollten da Gott zwingen, bei sich zu haben, sich zu manifestieren, zu wohnen. Und Gott sagte, das mache ich nicht. Die Bibel sagt sehr, sehr, sehr viele Verse darüber, dass man Gott nicht erkennen kann. Also das fand ich erstaunlich in meiner Vorbereitung, mal abzuwägen, wie viele Verse gibt es darüber, Gott zu erkennen und wie viele Verse gibt es, Gott nicht erkennen zu können. Das Nichterkennen überwiegt. Bei weitem. Ich lese mal ein paar Sachen vor. Altes und Neues Testament im Übrigen. Schon im Alten Testament, Exodus 33, Vers 20, Mose möchte den Herrn sehen, aber Gott sagt, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Das ist erstmal eine Grundlage. Also Gott sagt, du kannst mich gar nicht sehen. Wenn du das tun würdest, würdest du tot umfallen. Was ziemlich weggeht von so einem Kumpel-Gott, ne? Und so einem Gott, ja, Gott ist mein Kumpel, ich kenne den ziemlich gut. Erstmal sagt Gott, wenn du mich sehen würdest, fällst du tot um. Ist ein ziemlich komischer Kumpel. Ja? Also, es ist nicht so das total nahe, oder? Was da beschrieben wird, so dieses Vertraute. Es ist eher ein, bleib mal lieber auf Abstand, weil sonst fällst du tot um. So hat ja Gott das im Alten Testament gehandhabt. Das heißt, als das Volk Israel in der Wüste war, mussten sie Abstand haben zu Gott. Es gibt diese ganz komische Geschichte, wo die Bundeslade einmal im Begriff ist, runterzufallen und ein Mann packt sie, um sie zu halten und er fällt tot um, weil er sich dem Herrn verbotenerweise genaht hat. Also da wird schon beschrieben, das ist eine sehr ernste Sache. Das ist nicht Eitelkeit von Gott oder so etwas, ja, sondern es ist sein Wesen, dass wir nicht bestehen können vor ihm. Jedenfalls nicht, wenn wir nicht sind wie er. Solange wir sündhaft sind, solange wir nicht gleich dem Wesen Gottes sind, würde das Wesen Gottes in seiner vollen Gestalt das Leben aus uns rauspusten. Ja. Weitere Verse, die darüber sprechen, dass wir Gott nicht sehen können. In den Evangelien ist das sehr interessant. Wir würden ja sagen, naja gut, Dave, ich weiß schon, worauf du hinaus willst, weil in Jesus sehen wir ja Gott und so. Ja, ich möchte es heute ein bisschen schwieriger machen für euch, ja? Weil auch Jesus sagt sehr interessante Sachen. Matthäus 11, ab Vers 25. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchen der Sohn es offenbaren will. Aha. Also auch Jesus sagt, erst einmal, grundlegend, niemand hat Gott je gesehen als ich. Das hat die Leute ziemlich wütend gemacht, weil das ist Blasphemie. Jesus sagt damit, er macht sich Gott gleich. Ja, ich komme von Gott. Weil wir so würden ja sagen, ja, wir kommen ja alle von Gott irgendwie. Ne? Wir sind ja alle seine Geschöpfe. Aber Jesus sagt, nee, ich komme von Ewigkeit her von Gott. Ich hatte Gemeinschaft mit Gott. Ihr seid seine Geschöpfe. Jesus ist kein Geschöpf. Das lehren zwar so Gruppen wie die Zeugen Jehovas und so, aber das ist eine Irrlehre. Jesus ist kein Geschöpf. Jesus ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er hatte ewige Gemeinschaft mit dem Vater und er sagt, ich bin der Einzige, der den Vater gesehen hat. Aber was auch interessant ist, niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Also was Jesus auch sagt ist, auch ihr habt keine Ahnung von mir, es sei denn mein Vater. Also die Leute haben ja versucht, Jesus immer in so eine Box zu stecken. Ne? Ja, bist du jetzt derjenige, der uns von den Römern befreit? Bist du der wiedergekommene Elia? Ne? Du bist der, du bist dies. Und Jesus sagt, ihr habt keine Ahnung von mir. Ihr wisst nicht, wer ich bin. Ihr versteht mich gar nicht. Er hat sich zwar gezeigt als Mensch, aber zunächst einmal sagt er, selbst wenn ich hier unter euch rumlaufe, versteht ihr mich nicht wirklich. Auch in Johannes 1 wird das deutlich. Der Apostel Johannes wiederholt das quasi nochmal in Johannes 1, Vers 18 und sagt, niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Ist auch schon mal ziemlich vage erstmal. Ne? Also niemand hat Gott gesehen. Das, was wir bekommen, ist, Jesus hat uns den Vater gezeigt. Er hat uns Aufschluss gegeben über Gott. Aber er ist der Einzige, der Gott gesehen hat. Man könnte jetzt natürlich theologisch hier diskutieren und sagen, ja, Moment, Dave, das stimmt ja gar nicht, weil im Alten Testament sehen doch Menschen Gott. Also da gibt es doch Menschen, wo die Herrlichkeit Gottes erscheint und so. Ja, da müssen wir sprachlich und sehr genau sein. Die Herrlichkeit Gottes, die wurde gesehen von Menschen. Tatsächlich. Hesekiel zum Beispiel. Mose. Jesaja, sie sehen die Herrlichkeit Gottes, aber selbst bei Mose, er darf ihn vorübergehen sehen, aber er darf nicht sein Angesicht sehen. Und selbst das Vorübergehen Gottes an Mose wirkt, dass die Herrlichkeit Gottes auf ihn übergeht und er sich verhüllen muss, damit niemand stirbt, der Mose ansieht. Also hier müssen wir unterscheiden, die Herrlichkeit Gottes wurde sehr wohl gesehen. Aber Gott von Angesicht zu sehen, das hat niemand, niemand getan, außer Jesus Christus. Bis heute. Johannes 5, Vers 37 folgende. Der Vater, der mich gesandt hat, hat selbst von mir Zeugnis gegeben. Ihr habt weder seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Oh, er geht sogar noch einen Schritt weiter. Also Jesus sagt den Pharisäern, ihr Anwesenden habt nicht einmal Gottes Stimme gehört. Das haben wir im Alten Testament schon ab und zu, dass Gottes Stimme erscheint, dass Gottes Stimme erschallt über das Volk Israel. Aber Jesus sagt jetzt zu den Pharisäern, euch ist das verwehrt. Ihr habt das noch nie erlebt. Ihr habt noch nie Gottes Stimme gehört und ihr habt ihn noch nicht gesehen. Und, es geht noch einen Schritt weiter, sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Jetzt könnte man sagen, ja gut, ich weiß, wer Gott ist, weil ich habe die Bibel. Aber was sagt Jesus hier? Jesus sagt, nur weil du die Bibel hast, nur weil du die Bibel durchgelesen hast, hast du Gott nicht erkannt. Du kannst die Bibel lesen und völlig an Gott vorbeigehen. Du kannst die Bibel lesen und auch da nur Stückwerk erkennen. Selbst wenn du der beste Theologe bist, selbst wenn du altgriechisch rückwärts die Bibel zitieren kannst, ja, plus Hebräisch und Aramäisch, selbst wenn du das alles könntest, sagt die Bibel, deine Erkenntnis ist Stückwerk. Du kannst noch so viele Bibelverse aufzählen. Du kannst nur das wiedergeben, was Gott dir mitgeteilt hat. Damit kannst du Gott noch nicht erkennen. Sonst hätten das die Pharisäer alle getan. Denn sie waren diejenigen, die am besten unterrichtet waren in der Schrift. Die am besten unterrichtet waren im Wort Gottes. Sie konnten das in- und auswendig, besonders die Gesetze. Und trotzdem erkannten sie Gott nicht. Also auch das ist kein Garant dafür. Die Bibel ist kein Garant dafür, Gott zu erkennen. Sie ist ein wichtiger Zugang zu Gott. Wir werden gleich sehen, warum. Aber sie ist kein Garant dafür, Gott zu erkennen. Okay, also mit meinem Nachdenken komme ich an meine Grenzen. Beim Bibellesen komme ich an meine Grenzen. Selbst wenn ich mir Jesus angucke, sagt Jesus, kommen wir an unsere Grenzen, weil wir auch Jesus selber gar nicht vollends verstehen können. Und die Apostel betonen das dann später und bestätigen das und sagen, 1. Timotheus 6,16 zum Beispiel, der Gott, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Lichte wohnt, welchen kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, ihm sei Ehre und ewige Macht. Ich meine, die Apostel hätten ja sagen können, nö, wir haben Gott gesehen, weil wir haben ja Jesus gesehen. Aber interessanterweise sagen auch die Apostel, nein, wir haben zwar Jesus gesehen als den eingeborenen Sohn des Vaters, wir haben die Herrlichkeit Gottes gesehen in Jesus Christus, aber wir haben immer noch nicht Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Denn Jesus war ein Mensch und Gott ist kein Mensch. Jesus ist wieder aufgefahren in den Himmel und Jesus ist nicht ewiger Mensch. Im Himmel hat Jesus keinen Hunger, er hat keinen Durst. Er hat diese Erfahrung gemacht als Mensch, aber nach seiner Auferstehung legte er das Menschsein ab, bekam einen neuen Körper, bekam eine neue Identität und ging wieder zum Vater. Jesus war kein Mensch von Ewigkeit. Er wurde Mensch, das ist sehr wichtig. Jesus in sich selber, in seiner Natur, ist kein Mensch. Er ist Gott. Und das heißt, auch die Apostel sagen, selbst wenn wir Jesus gesehen haben, und ich meine, die Apostel haben Jesus gesehen, von Angesicht zu Angesicht, sagen sie immer noch, da ist immer noch ein Geheimnis. Das könnt ihr sagen, ja gut, Timotheus, das schreibt ja Paulus, diesen Brief. Der hat ja Jesus auch nur so vielleicht ein bisschen gesehen. Der war ja nicht sein Jünger. Ja, Johannes sagt das auch. 1. Johannes 4,12. Niemand hat Gott je gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Ich meine, auch Johannes. Und das war ja der, der sogar Jesus berührt hat, der an seiner Brust lag, der quasi Lieblingsjünger, ja. Selbst der sagt, niemand hat Gott gesehen. Wir haben Jesus gesehen, als Mensch auf dieser Erde wandelnd. Aber damit haben wir Gott noch nicht begriffen. Damit können wir nicht sagen, wir verstehen jetzt Gott. Wir haben jetzt alles erforscht, was es über Gott zu sagen gibt. Wir sind jetzt die besten Kumpels von Gott. Das Interessante ist, dass Jesus das den Jüngern zuspricht. Er sagt, ihr seid meine Freunde. Jesus hat diese Einladung ausgesprochen, zu sagen, ihr seid meine Freunde. Und das ist ein bisschen komisch. Also wie kann ich mit jemandem befreundet sein, von dem die Bibel immer wieder sagt, eigentlich kapiere ich ihn gar nicht. Eigentlich verstehe ich ihn gar nicht. Eigentlich kann ich ihn, bin ich eigentlich entfernt von ihm. Es gibt da verschiedene Versuche, diese Brücke aufzuheben. Für die ganz, ganz theologisch Interessierten von euch gibt es eine sogenannte Triplex Vita. Das heißt, das sind so drei Aspekte, die man allein im Nachdenken über Gott irgendwie erforschen kann. Das heißt einmal die Ursächlichkeit. Also es muss irgendeinen Ursprung geben des Ganzen. Das muss Gott sein. So viel können wir schon mal über Gott wissen. Wir können darüber nachdenken, dass Gott maximale Eigenschaften besitzt. Also wenn ich zum Beispiel sagen würde, Gott ist ein bisschen mächtig, dann müsste ich mich fragen, okay, wer ist dann mächtiger als Gott? Ja, weil es muss ja jemanden geben, der Gott gemacht hat. Ja, wenn Gott sehr, sehr alt ist, ja, wer hat Gott geschaffen und so weiter. Das heißt, Gott hat so Maxime, die sind Superlative. Also er ist nicht nur sehr alt, er ist ewig. Er ist nicht nur mächtig, er ist allmächtig. Er ist nicht nur irgendwo gegenwärtig, er ist allgegenwärtig. Darüber kann man sich Gedanken machen. Und man kann sagen, was Gott nicht ist. Also wir können zum Beispiel sagen, Gott ist eben nicht Materie, weil er hat Materie geschaffen. Gott ist nicht an Zeit gebunden, weil er hat die Zeit geschaffen. Soweit können wir gehen, das nennt sich Triplex Vita, aber da ist Schluss. Und jetzt schauen wir diesen Jesus an Und ich meine, der Jesus, zu dem wir Zugang haben, ist ja auch erstmal ein Jesus, von dem berichtet wird. Also ich kann die Bibel lesen, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, Bibel lesen ist nicht das Gleiche wie eine Stimme hören. Bibel lesen ist nicht das Gleiche, wenn ich jetzt sage, ja, für mich ist das genau wie wenn ich jetzt Jesus gegenüber sitze. Nein, Bibel lesen ist zum Beispiel Auslegung. Also wir müssen uns Gedanken machen über diese Texte und dann kommen wir zu unterschiedlichen Meinungen. Das ist alles andere als ein direktes Gespräch, wo ich merke, ja, ist ganz eindeutig. Ich meine, wenn ich jetzt mit euch spreche, dann werden die wenigsten sagen, wir kommen zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen von dem, was Dave gerade sagt. Das ist aber hier schon so. Teilweise gravierende Unterschiede. Also hier ist immer noch eine Brücke. Eine Brücke, die wir versuchen müssen zu finden und zu überschreiten. Und um das Problem nicht noch größer zu machen, möchte ich jetzt zwei Ansätze liefern, die diese Brücke tatsächlich bilden. Ja? Aber ich wollte zunächst einmal darstellen, diese Predigt, wir sollten demütig sein. Also bevor wir anfangen zu sagen, ja, ich kenne Gott und ne, ich bin ja schon 40 Jahre Christ und was hast du mir über Gott zu erzählen, wäre für mich der erste biblische Ansatz, nein, du kennst Gott erstmal nicht. Erst einmal ist Gott dir fremd. Und das, was du über Gott weißt und verstehst, das ist vielleicht ein Bruchteil. Ja? Die Frage ist aber, warum dürfen wir trotzdem eine innige Gemeinschaft mit Gott haben? Denn davon spricht die Bibel auch. Und das kriege ich jetzt intuitiv nicht so ganz zusammen. Vielleicht ansatzweise, wenn ich überlege, dass ich verheiratet bin und meine Frau ist auch ein Mysterium für mich. Aber das ist eine andere Geschichte, ja? Die kann ich ja wenigstens sehen. Ja? Die kann ich anfassen, betasten und so weiter. Ja. Erster Punkt, den ich hier machen möchte, der eine Brücke bildet, Gott zu erkennen. In Jesus erkennen wir Gott in seinem Handeln. Das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes. Also vielleicht erkennen wir in Jesus nicht sofort, wie denkt Gott. Weil wir können ja auch nicht in den Kopf von Jesus reingucken. Wir erkennen nicht die Fülle von allen Eigenschaften Gottes, so dass wir es begreifen können. Okay. Aber wir erkennen Gott zunächst einmal in seinem Handeln. Und das ist sehr entscheidend. Das, was wir tun, gibt Rückschluss darauf, wer wir sind. Deswegen finde ich eine falsche protestantische Lehre schlecht, die sagt, Werke sind immer gefährlich. Es gibt manche Christen, die haben so eine Abneigung gegen das Wort Werke, weil sie denken, oh, jetzt muss ich doch was beweisen und ich muss werkgerecht werden. Wir werden nicht durch Werke gerecht, aber Werke spielen einen großen Anteil an unserer Errettung. Warum? Weil Werke Aufschluss darüber geben, ob Leben in uns ist. Jesus sagt, ein guter Baum bringt gute Früchte, ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte. Das heißt, wenn du sagst, du glaubst an Jesus, aber du hast keine Werke, dann sagt Jakobus, zeig mir den Glauben ohne Werke oder zeig mir den Glauben an den Werken, ja? Was ist der Weg? Kannst du mir deinen Glauben zeigen ohne Werke? Das ist schwierig. Glaube ohne Werke ist tot. Ganz schwieriger Text, besonders damals für Luther gewesen, der wollte ihn rausstreichen aus der Bibel, weil er die Gnadenlehre betonen wollte. Aber Jakobus denkt natürlich ganz stark aus einem jüdischen Kontext und er bringt Gnade und Werke zusammen. Er sagt, das sind an sich keine Gegensätze, wenn wir sie richtig einordnen. Nämlich, wenn die Werke ein Ergebnis sind einer Neugeburt, ein Ergebnis einer geistlichen Veränderung in einer Liebesbeziehung zu Jesus. Und ja, die beinhalten auch, dass wir uns anstrengen, die beinhalten auch, dass wir uns disziplinieren, das sind auch biblische Konzepte. Lest mal alte Kirchenväter und die frühen Christen, ja, die haben sich hochgradig diszipliniert, nicht weil sie sagten, wir werden dadurch gerettet, sondern weil sie sagten, damit kann unser Leben Gott ehren. Das ist ein Unterschied. Also diese Abneigung gegen Werke müssen wir einordnen. Und das heißt, auch die Werke von Jesus geben Aufschluss darüber, wer Gott ist. Und was tut Jesus? Nun, er ist nicht willkürlich. Und das ist schon mal ziemlich gut. Es gibt andere Religionen, da ist Gott völlig willkürlich. Der Gott des Islam zum Beispiel. Allah ist völlig willkürlich. Es gibt keine Linie. Im selben Buch sagt Allah im Koran, er ist gnädig und barmherzig, aber nur, wenn du dich vollends unterwirfst und dich zum Knecht machst. Ja, okay, wenn ich der Knecht bin, dann bringt mir Gnade und Barmherzigkeit auch nicht mehr viel, weil dann darf ich trotzdem keine Fehler machen. Das heißt, wie zum Beispiel Allah im Koran mit Menschen umgeht, ist völlig schleierhaft. Ob du gerettet bist im Islam, weißt du nicht. Weißt du nie. Du kannst es bis zu deinem Tod nicht wissen, ob du in die tiefsten Abgründe der Hölle kommst oder ins schönste Paradies mit 72 Jungfrauen. Das weißt du nicht. Weil er willkürlich ist. Es gibt sogar ein Prinzip dieser Willkür Gottes im Koran. Das nennt sich Insha'Allah. Allah allein weiß es. Und das sagen ganz viele Muslime, ne, im Alltag auch Insha'Allah. Ne? Nur Gott weiß das. Ja, aber auch nur Gott weiß, ob du zu ihm darfst. Das ist totale Willkür. Jesus ist nicht willkürlich. Wisst ihr, was Jesus immer macht? Er heilt Kranke. Die ganze Zeit. Er sagt nicht erst, so, ich hätte gerne ein Sündenregister von dir und einen Lebenslauf und dann entscheide ich, sondern völlig undifferenziert, sie bringen Kranke, er heilt sie. Sie bringen Besessene, er treibt sie aus. Er geht auf die Schwachen, auf die Ausgestoßenen zu. Du findest keine Gruppe in den Evangelien, die zu den Ausgestoßenen gehört, die Jesus nicht anspricht. Er spricht gegen Rassismus bei den Samaritern. Mehrere Berichte, unter anderem der barmherzige Samariter. Aber auch das Gespräch mit der samaritanischen Frau. Er löst das Rassismusproblem. Er sagt, Rassismus ist falsch. Er geht auf die Menschen zu, die aus rassistischen Gründen ausgestoßen sind. Er geht auf die Zöllner zu, die also gesellschaftlich nicht anerkannt sind. Er geht auf die Sünder zu. Zum Beispiel die Ehebrecherin. Also er geht immer auf die Gruppen zu, die eigentlich die Gnade Gottes laut der Meinung der Menschen nicht verdient haben. Das ist schon mal ein Wesenszug von Jesus. Und da kann ich auch Rückschluss geben auf seinen Charakter. Er ist also tatsächlich barmherzig. Er ist nicht vielleicht barmherzig oder zu manchen barmherzig oder am Montag barmherzig, sondern er ist barmherzig. Immer. Jesus sagt, niemand, der zu mir kommt, werde ich hinausstoßen. Das ist krass, oder? Niemand, der zu mir kommt, werde ich hinausstoßen, sagt Jesus in den Evangelien. Niemand, den mein Vater mir gibt, werde ich loslassen, sagt Jesus. Das ist eine klare Aussage, die wir aus seinem Handeln ableiten können über sein Wesen. Und damit können wir tatsächlich erkennen, so ist Gott. So ist Gott. Indem wie Jesus Christus mit den Menschen umgeht, erkennen wir Gottes Wesen am besten. Und deswegen ist es so wichtig, die Bibel immer Christus-zentriert auszulegen. Denn im Alten Testament gibt es schwierige Geschichten, wo wir uns fragen, was, so ist Gott auch? Ja, aber im Alten Testament gibt es eine fortschreitende Entwicklung der Offenbarung Gottes. Nicht falsch verstehen, es gibt keine Entwicklung Gottes. Gott ist derselbe gestern, heute in Ewigkeit, sagt die Bibel. Aber es gibt eine Entwicklung, wie er sich offenbart. Und gerade in den ersten Kapiteln der Bibel zeigt Gott immer wieder Alternativen und sagt, ich könnte so mit euch umgehen, aber ich tue es nicht. Zum Beispiel bei Noah. Ich könnte ständig euch vernichten, aber ich tue es nicht, weil das nicht meinem Wesen entspricht. Ich könnte ständig Feuer und so weiter vom Himmel schicken. Und bei Jesus sehen wir dann, dass er sagt, nein, das ist nicht die Fülle vom Wesen Gottes. Er zeigt also immer wieder, wie er sein könnte, aber dass das nicht genügt, um Gott zu beschreiben. Und dann kommt Jesus. Und die Bibel sagt, in Jesus ist die Fülle Gottes leibhaftig. Wenn du wissen willst, wer Gott ist, musst du immer von Jesus ausdenken. Und muss auch die alttestamentlichen Geschichten im Lichte dessen sehen, dass im Alten Testament Jesus noch nicht offenbart war. Und damit auch nicht die Fülle des Wesens Gottes. Sehr, sehr entscheidend, weil sonst haben wir ein großes Problem mit dem Gottesbild, weil dann haben Leute tatsächlich recht zu sagen, Gott widerspricht sich in der Bibel. Weil ich meine, Jesus sagt, liebt eure Feinde. Und in dem Psalm steht, bitte töte meine Feinde. Ne? Also, das ist ein Unterschied, würde ich mal sagen, ne? Aber hier sehen wir eine fortschreitende Offenbarung Gottes, die sich in Jesus vollendet. Und dennoch ist Gott im Alten Testament gnädig und barmherzig, liebevoll und freundlich. Das wollen wir nur oft nicht sehen. Also, am Handeln von Jesus muss alles gemessen werden. Okay, jetzt habe ich zwar, dann kann ich sagen, okay, jetzt kann ich sehen, wie Gott mit uns umgeht. Und das zeigt mir, wie ich mit Menschen umgehen soll. Das zeigt mir, wie Gott vielleicht mit mir umgeht. Aber damit kenne ich ja Gott immer noch nicht. Das ist ja dann wie eine Geschichte zwar, wo ich sagen kann, ich kann dir jetzt den Charakter Gott beschreiben. Ich kann jetzt beschreiben, irgendwie, wie Gott erzählt wird. Aber das ist doch was anderes, als ihn zu kennen. Also ich könnte irgendwie meine Frau unter einen Seziertisch bei irgendeinem Forscher setzen und der sagt mir dann irgendwelche Bestandteile ihrer atomaren Zusammenfügung und wie viele Haare sie hat und keine Ahnung, aber damit kenne ich sie ja nicht. Ne? Also wäre ein ziemlich komisches Date, glaube ich, ein bisschen gruselig auch, wenn ihr mit jemandem dann zum ersten Date gehen würdet und der würde euch erstmal alle Fakten über euch aufzählen. Ja, würde ich denken, Entschuldigung, du kennst mich aber gar nicht, ja, du scheinst alles über mich zu wissen, aber du kennst mich nicht. Den Unterschied seht ihr, oder? Ich kann alles über etwas wissen und es trotzdem nicht kennen. Ist auch in der Philosophie eine sehr interessante Frage in Bezug auf unser Bewusstsein. Da gibt es so Gedankenexperimente. Eine Wissenschaftlerin, die alles über Farben weiß, aber selber farbenblind ist. Kennt sie die Farbe Rot? Die Antwort ist nein. Und eines Tages plötzlich wird sie geheilt von der Farbenblindheit und sie kann die Farbe sehen. Und die Frage ist dann, hat sie etwas Neues gelernt, obwohl sie ja schon alles wusste über Farben. Das heißt, auch unsere Erfahrung ist ein Lernen. Ja? Ist etwas, was etwas hinzufügt, obwohl wir vielleicht alles schon gespeichert haben. Das heißt, nur weil ich alles an Fakten habe, kenne ich es nicht. Und deswegen, und das ist die zweite Brücke, die ich hier baue, beschreibt die Bibel, dass wir nicht alleine sind. Wenn wir bei Jesus stoppen würden, dann würden wir sagen, wir können Gott beschreiben und ihn auch schon anbeten. Wir können die richtigen Dinge singen, wir können die richtigen Dinge tun. Aber damit haben wir noch keine Beziehung zu Gott. Weil Jesus ist nicht hier auf der Erde, er ist wieder im Himmel. Und deswegen sagte Jesus etwas ganz Großartiges. Ich lasse euch nicht als Waisenkinder zurück. Total cooles Wort erstmal. Er sagt, ich mache euch zu Kindern. Ja, Johannes 1 sagt, wir werden Kinder Gottes, indem wir an den Namen Jesus Christus glauben. Aber es könnte sein, wir sind Waisenkinder. Also unser Gott ist gestorben. Ja? Wir sind zwar seine Kinder, aber der ist halt tot und jetzt sind wir wieder alleine. Und Jesus sagt aber, ich lasse euch nicht als Waisenkinder zurück, sondern ich gebe euch den Heiligen Geist. Und durch diesen Geist habt ihr Möglichkeit, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und dieser Heilige Geist ist der Schlüssel für die Gemeinschaft mit Gott. Dieser Heilige Geist ist derjenige, der schlussendlich dir die Schrift auslegt. Dieser Heilige Geist ist derjenige, der dir schlussendlich offenbart, dass du wirklich Kind Gottes bist. Dieser Heilige Geist, würde ich behaupten, ist sogar derjenige, der schon beteiligt ist, wenn du gerettet wirst. Der Heilige Geist wirkt auch schon an Menschen, bevor sie erlöst sind. Und er führt sie zur Wiedergeburt. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns die Möglichkeit gibt, laut der Bibel zu sagen, aber lieber Vater, was ein Beziehungswort ist. Es gibt andere Wörter für Vater, aber ist ein Beziehungswort. Ich kann also sagen, nicht nur ominöser Vater im Himmel, sondern ich kann sagen, Vater im Himmel. Mein Vater im Himmel. Das ermöglicht der Heilige Geist. Und das ist keine Sache von, wie gefühlsduselig du bist oder wie rational du bist oder Kopfmensch du bist oder wie emotional du bist oder was für ein Gespür du hast. Der Heilige Geist ist auch hochrational. Der Heilige Geist wirkt auch im Alten Testament schon mit, sich Dinge auszudenken und Gebäude zu bauen. Also der ist nicht nur für Gefühle zuständig. Der Heilige Geist spricht den ganzen Menschen an und führt uns als gesamten Menschen in die Wahrheit Gottes. Und auch das ist immer noch ein Mysterium. Also der Heilige Geist, keine Ahnung, wenn ich sage, wo ist der? Keine Ahnung, wo ich den lokalisieren soll, in meinem Knie oder, ne? Keine Ahnung. Wie spricht er zu meinem Geist? Keine Ahnung. Jesus sagt selbst bei der Wiedergeburt, ihr könnt das nicht verstehen, wie das läuft. Das ist wie ein Wind, der, ihr wisst nicht, woher er kommt. Und ihr wisst auch nicht, wohin er geht. Aber ihr wisst, dass er gerade da ist. Das können wir wissen. Viel mehr können wir vielleicht nicht verstehen. Und ich glaube, so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist Gott anwesend. Gott präsent in dieser Welt. Gott in mir, das ist das große Geheimnis, das Paulus bezeichnet, Christus in mir. Durch den Heiligen Geist ist auch Christus in mir. Und durch Christus auch der Vater. Weil Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Durch den Heiligen Geist haben wir Anteil am dreieinigen Schöpfergott, der in uns wohnt. Diesen Satz, den müssen wir uns bewusst machen. Wenn Paulus sagt, das ist das große Geheimnis, das ist das große Geheimnis, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, dann glaube ich, lässt es sich zusammenfassen mit diesem Satz. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und wie das geschieht, ist kein Geheimnis. Nämlich durch den Heiligen Geist. Das ist uns gezeigt worden. Wir können mit Sicherheit sagen, dass wenn Christus von den Toten auferstanden ist und dass wir das glauben, dass er das für uns getan hat, dass wir nicht mehr alleine sind. Das spüren wir nicht immer, aber ganz ehrlich, das spürst du nicht mal bei Menschen, mit denen du Gemeinschaft hast. Du kannst auf dem Sofa sitzen, Netflix läuft, beide sitzen noch am Handy parallel und die sind zwar beide anwesend, aber nehmen sich nicht gegenseitig wahr. Also es geht nicht immer nur um das Spüren. Ja? Das spürst du nicht immer, das siehst du nicht immer, das hörst du nicht immer, das erlebst du nicht immer. Und deswegen musst du es glauben. Und du musst es nicht deswegen glauben, damit du es dir einredest, sondern du musst es glauben, damit du darin lebst. Das heißt, wenn du dich selbst runtermachst, wenn der Feind dir sagen will, du bist alleine, du bist schwach, dann kannst du sagen, nein, ich bin nicht alleine. Denn ich habe ein Versprechen von meinem Herrn Jesus Christus, der gesehen und betastet und gehört wurde von vielen Menschen, ja, der keine Märchenfigur ist, der heute noch lebt, weil er auferstanden ist. Amen. Wenn dieser Jesus lebt, dann hat der mir versprochen, jeder, der um den Heiligen Geist bittet, bekommt ihn. Jeder, also habe ich ihn auch. Und deswegen kann ich mir sicher sein, Gott hat mich nicht allein gelassen. Und vielleicht ist das die wichtigste Erkenntnis. Wir werden ihn eines Tages sehen, von Angesicht zu Angesicht. Und ja, ich kann nicht immer behaupten, ich verstehe Gott und ich bin auch sehr vorsichtig damit zu sagen, ich habe irgendwas von Gott gehört oder so etwas. Ich prüfe das sehr genau und gebe nicht alles weiter, nur weil ich das gerade empfinde. Aber für mich persönlich kann ich jeden Tag sagen, ich bin nicht alleine. Und wenn ich mir Jesus angucke, Tag für Tag und zu ihm spreche, dann spüre ich, wie sich der Geist von Jesus in meinem Leben festigt. Und wie er mehr und mehr Gestalt gewinnt, auch in meinem Handeln, in meinen Worten, in meinem Denken, in meinem Wollen. Und vielleicht ist das der Weg, um Gott zu erkennen. Wir werden mehr wie er. Wir werden verwandelt in sein Ebenbild. Und je mehr wir das erleben, desto mehr verstehen wir. Aha, so ist Gott. Deswegen soll ich Armen was Gutes tun. Deswegen soll ich mich um Ausgestoßene kümmern. Weil wenn ich das nur lese, verstehe ich das nicht. Wenn ich das selber erlebe und tue, verstehe ich es. Und verstehe damit auch ein Stück weit mehr, wer Gott ist. Amen.